Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde, unterschiedlicher kann doch eine Reaktion nicht sein, als wie wir sie gerade in der Schriftlesung gehört haben. Da ist Petrus auf der einen Seite, dass er plötzlich sofort erkennt, in diesem Menschen, diesem Wanderprediger Jesus von Nazareth, da begegnet uns Gottes Sohn, der Retter, auf den wir alle gewartet haben. Und nur einen kurzen Moment später, da tritt er in ein solches Fettnäpfchen, was deutlich macht, wie sehr seine menschliche Art und Weise, seine menschlichen Erwartungen an den Messias ihn blockieren. Er selbst steht damit Gottes Ziel im Weg und vielleicht auch seiner persönlichen Weiterentwicklung im geistlichen Leben. Diese widersprüchlichen Aussagen von Petrus machen so schön deutlich, ja, wie eng das miteinander verwoben ist. Rein menschlich unterwegs zu sein, menschliche Gedanken zu haben und eine geistliche Haltung oder Einsicht zu gewinnen. Es gibt offensichtlich keinen Automatismus, wenn wir einmal einen geistlichen Weg eingeschlagen haben, dass wir dann sozusagen uns immer weiter geistlich entwickeln oder sozusagen geistliches Wachstum immer weiter nach oben geht. Dieses Beispiel von Petrus zeigt, deine menschliche Komponente, die begleitet dich stets, sodass du in einem Moment tatsächlich völlig den Durchblick haben kannst, geistlich reden und geistlich redest und handelst, und im nächsten Moment, ja, machen dir deine menschlichen Schwächen einen Strich durch die Rechnung und du wirst vielleicht unfair dem anderen gegenüber, weil du dir ein vorschnelles, vielleicht falsches Urteil in deinem Kopf über den anderen gebildet hast. Das zeigt, auf uns können wir uns also nicht verlassen. Und deshalb zeichnet Jesus einen Weg, auf dem es allein möglich ist, ihm zu folgen, bei ihm zu bleiben oder anders ausgedrückt, geistlich zu leben. Nach diesen beiden Ereignissen mit Petrus sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 24 bis 26 zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Diese Worte wirken ja erstmal wie eine Zumutung, empfinde ich jedenfalls. Sich selbst verleugnen, sein Kreuz aufnehmen. Und ich möchte das auch gar nicht irgendwie schönreden oder glatt machen, aber ich möchte es auf der anderen Seite auch nicht missverstehen und deshalb diesen einzelnen zentralen Worten mal genauer auf den Grund gehen. Wenn man in die verschiedenen Bibelübersetzungen hineinschaut, vielleicht habt ihr das ja auch schon festgestellt, dann werden gerade diese Dinge wie gewinnen, verlieren, das Kreuz aufnehmen und sich selbst verleugnen in jeder Übersetzung ganz anders wiedergegeben, um zu versuchen, dem auf die Spur zu kommen, was Jesus uns da sagen möchte. Ich fange mal mit dem Kreuz an. Nachfolge heißt Entscheidung für das Kreuz. Jesus schafft mit seiner Offenheit darüber, was auf ihn wartet, eine wichtige Vertrauensbasis. Er nimmt seine Vertrauten ernst als Erwachsene gegenüber. Ihnen muss er nicht vorenthalten, was auf ihn wartet, oder das irgendwie möglichst lange rauszögern, das Unangenehme, aus Sorge, sie würden ihm dann den Rücken zukehren. Jesus geht offen und transparent mit seinem Weg um und lässt seine Beteiligten wissen, woran sie sind. Er denkt sich keine rhetorischen Kniffe aus, wie er sie noch ein bisschen bei der Stange halten könnte. Er feilt auch nicht an einer Strategie, bei der es sich irgendwie vermeiden lässt, dass das zu früh rauskommt. Nein, Jesus riskiert sich. Jesus riskiert an dieser Stelle, seine engsten Vertrauten zu verlieren. Denn dass Jesus leiden und sterben soll, das ist überhaupt nicht in ihrem Denkhorizont. Jesus ein Opfer von Intrigen und Gewalt? Ein Verlierer? Das kann nicht sein. Sie folgen ihm doch auf dem Weg nach Jerusalem, weil sie mit ihm auf der Gewinnerseite stehen wollen. Und nun das. Unterwegs sein mit Jesus bedeutet, sich für das Kreuz, für den Verliererweg zu entscheiden. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Kriterium, wenn es um Nachfolge geht. Freiwilligkeit. Entscheidung für das Kreuz. Freiwilligkeit. Nachfolge kann man nicht befehlen. Du musst es wollen. Es ist deine Entscheidung. Jesus sagt ausdrücklich, ja, wer mein Jünger sein will. Dein Wille ist gefragt. Es ist eine sehr wohl selbstbestimmte Entscheidung. Nichts, was dir von außen irgendjemand anders abverlangt oder abverlangen könnte. Niemand wird dazu gezwungen. Aber Jesus sagt, wenn du dich dafür entscheidest und dich auf den Weg der Nachfolge machst, dann gehört es auch dazu, sich zu verleugnen. Nachfolge heißt, sich verleugnen. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. In der guten Nachrichtbibel oder in der Hoffnung für alle steht, glaube ich, der Versuche nicht selber im Mittelpunkt zu stehen. Also ein Versuch, das irgendwie zu übersetzen. Das zeigt, sich selbst verleugnen, was das heißt, das versteht sich nicht von selbst. Das ist ein Wortgebrauch, der ist total ungewöhnlich. Ich versuche mich anzunähern, was es nicht heißt. Sich selbst verleugnen darf nicht die umgekehrte Forderung bedeuten und dadurch missbraucht werden, es von anderen zu erwarten. Also den anderen Verzicht abzuverlangen, anstatt mir selber. Dass ich von den anderen erwarte, du müsstest doch mal demütig sein oder mal zurückstecken, dann wärst du auf dem Weg der Nachfolge. Sich selbst verleugnen heißt nicht, sich selbst abzulehnen oder sich selbst zu verneinen, so als ob ich von Gott nicht gewollt wäre. Sich selbst verleugnen heißt auch nicht, seine Gefühle, seine eigene Fantasie zu unterdrücken. Gefühle verleugnen, das galt lange Zeit als eine gute Tugend, die Gefühle zu unterdrücken. Und das nicht nur im christlichen Raum, das war allgemein üblich. Dann hieß es, lass uns mal sachlich bleiben und die Gefühle außen vor lassen. Gefühle galten als hinderlich, nach dem Motto, Gefühle schwanken, sie sind irrational und deshalb eine unsichere Quelle für Erfahrung oder Schlussfolgerungen. Gefühle wurden als unsachlich, als irrational eingestuft und damit abqualifiziert. Wenn wir aber so denken und versuchen, Gefühle zu verleugnen, dann vergessen wir, wie viel Gefühle uns über uns selbst verraten. Viel mehr als Gedanken oder Fakten. Erst wenn wir uns auf den Weg machen, den Gefühlen nachzuspüren, stoßen wir auf das, was uns fehlt oder auf das, was wir eben brauchen. Intuition lebt davon, dass ich meinen Gefühlen traue, anstatt mir irgendwas rational gerade zu reden, was total schräg ist. Das nennt man dann Rationalisieren. Da ist was schräg und ich versuche irgendwie eine logische Begründung zu finden. Ich habe lange Zeit gebraucht, um da umzulernen. Es fällt mir heute noch manchmal schwer, meine Gefühle zu benennen und zu beschreiben, um mich von da aus vorzutasten, um zu wissen, was ich brauche, was ich will. Ich mache aber die Erfahrung, je mehr mir das gelingt, da fällt es mir auch leichter, die richtigen Worte zu finden, um meinen Wunsch zu vertreten. Solange ich aber Gefühle unter dem Deckel halte oder sie verschüttet sind, ich sogar keine richtige Ahnung habe davon, dann sind sie keineswegs weg oder unwirksam. Im Gegenteil. Ich habe sie nicht unter Kontrolle, ich habe es nicht in der Hand. Solange wir versuchen, Gefühle zu unterdrücken, üben Gefühle heimliche Kontrolle über uns aus. Wir merken es nicht. Und deshalb ist es so wichtig, seine Gefühle nicht zu verleugnen. Also das eben gerade nicht aus diesem Text herauszulesen, sondern sie zu begrüßen und zu entdecken. Denn damit steht uns eine Quelle zur Verfügung, eine Quelle für mehr Verständnis, für mehr Einsicht. Sich selbst verleugnen heißt also nicht, seine Gefühle und seine Bedürfnisse unterdrücken und damit zu meinen, damit bin ich auf dem Weg der Nachfolge. Jesus hat etwas anderes im Blick. Sein Ruf in die Nachfolge möchte unsere Menschlichkeit nicht erst unterdrücken, um uns dann anschließend aufzubauen. Es geht nicht um eine niedergedrückte Grundhaltung im Leben. Es geht um die Antwort auf die Frage, was bedeutet es, konsequent Jesus hinterherzugehen? Was heißt Nachfolge? Konsequent. Und da schenkt Jesus dir reinen Wein ein. Jesus fordert dich ehrlich heraus. Nach dem Motto, hast du dir das gut überlegt? Kannst du den Weg einschlagen, den ich dir vorausgehe? Jesus hat Anfeindungen erlebt. Wenn du dich ganz klar zu Jesus bekennst, dann kann das für dich auch Anfeindungen bedeuten. Wenn du dich zu dem bekennst, der aus Überzeugung ans Kreuz gegangen ist, dann kann das für dich auch Unverständnis bedeuten. Warum soll das denn notwendig sein, dass ein Mensch für alle anderen stirbt? Jeder ist doch für sich selbst verantwortlich. Dass Jesus den Tod für seine Überzeugung auf sich genommen hat, sich damit auch vielleicht mit unserem Scheitern sich solidarisch gemacht hat, ja, das wird vielleicht noch anerkannt. Aber dass in diesem Tod auch eine erlösende Kraft liegt, eine befreiende Wirkung haben soll, das lässt sich kaum noch vermitteln. Das ruft Widerspruch hervor. Nachfolge ist also der Mut, sich Widerspruch auszusetzen. Nicht in erster Linie die Erfahrung positiver Geborgenheit in der Familie oder von guten Erfahrungen in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Das ist es zum Glück auch. Aber Nachfolge, sagt Jesus, ist eine Herausforderung. Ich vertrete meine eigene Überzeugung, ohne dafür Verständnis zu bekommen. Ich verzichte darauf, auf der Gewinnerseite zu stehen, also im Kampf oder im Streit zu gewinnen. Wer eine Strategie sucht, wenn ich das so mache wie Jesus, dann gewinne ich. Dann habe ich Erfolg. Dann gehe ich als Sieger hervor. Dann bist du bei Jesus falsch. Denn Nachfolge heißt, nimm dein Kreuz auf. Sein Kreuz aufnehmen, das klingt für mich ja eher unbequem, schwierig, in jedem Fall herausfordernd. Das klingt nach einer schweren Last. Vielleicht möchte ja jetzt jemand von euch einwenden. Das passt doch nicht zu dem, was ich noch von vor 4 Wochen im Ohr habe. Da hat doch Jesus in Matthäus 11 versprochen, ich belaste euch nicht. Im Gegenteil, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Wir könnten auch sagen, bequem. Den entscheidenden Unterschied macht Jesus in diesen kleinen Wörtchen mein und sein. In Matthäus 11 heißt es, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Und in Matthäus 16, jeder nehme sein Kreuz auf. Es geht heute Morgen nicht um das, was Jesus dir auferlegt, was Jesus lehrt. Heute Morgen geht es um dein eigenes Kreuz. Bist du bereit, die Herausforderung aufzunehmen, die dir gilt? Da gibt es kein Vergleichen, kein Fragen, ja, warum hat es der andere denn leichter oder warum haben andere ein schwereres Los? Sondern jeder hat sein eigenes Kreuz. Die Herausforderung, um die es geht, ist nicht für jeden gleich und ist auch für dich nicht zu jeder Zeit gleich. Nimm dein Kreuz auf. Darin liegt auch nichts Passives, als ob ich sozusagen einfach es auf mich nehmen müsste im Sinne von erdulden oder passiv ertragen. Da steht nicht, jeder nehme sein Kreuz auf sich, sondern der nehme sein Kreuz auf. Hebe es hoch, steht da wortwörtlich. Das ist, wie wenn ich etwas aufhebe und von einem Ort zum anderen transportiere. Das heißt, ich stelle mich der Herausforderung, ich stelle mich der Schwierigkeit, anstatt sie einfach nur ertragend hinzunehmen. Ist halt so. Sein Kreuz, dein Kreuz, jeder hat seine eigene Schwierigkeit, die es zu meistern gilt. Und der wir nicht ausweichen dürfen. Um uns dadurch vielleicht sozusagen in Sicherheit zu bringen vor der Herausforderung, uns zu retten. Mich rettend zurückziehe auf eine einsame Insel, das könnte man ja auch Flucht nennen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, sagt Jesus. Das ist nur ein scheinbares Gewinnen, wenn ich ausweiche. Verlieren ist die negative Folge davon, dass ich selbst versuche, mein Leben zu retten, selber der Retter in meinem Leben zu sein. Und das, obwohl dieser Job doch schon seit 2000 Jahren vergeben ist. Und das gar nicht mal so schlecht. Was dein Kreuz ist, das kann ich dir nicht sagen. Mein Kreuz habe ich versucht zu beschreiben. Das war lange Zeit, und vielleicht ist es das noch, mich dem zu stellen, Gefühle wahrzunehmen, zu benennen und in Bedürfnisse umzuformulieren. Vielleicht ist es auch eine andere, neue Herausforderung, die ich erst noch finden muss, entdecken muss. Was dein Kreuz ist, kann ich dir nicht sagen, sondern du musst es dir noch von Jesus zeigen lassen. Ich stehe hier vorne in dieser Predigt sozusagen ein bisschen in einem Dilemma. Wenn man solche Worte hört, sich selbst verleugnen, das Kreuz aufnehmen, dass das oft ohnehin schon diejenigen trifft und noch weiter runterdrückt, die geneigt sind, immer den unteren Weg zu gehen. Die sich durch solche Worte dann noch weiter runtergedrückt fühlen, ohnmächtig. Und dann gibt es andere, die sind es eigentlich eher gewohnt, sich gegen Hindernisse zu stellen, für ihre Sache zu kämpfen, und die fühlen sich gar nicht angesprochen mit dieser Frage. Also was tun? Theologisch gesprochen, es bleibt mir nur eins übrig, darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist die Botschaften richtig adressiert. Und deshalb möchte ich einfach beide Botschaften sagen. Den einen möchte ich sagen, den untersten Weg gehen, das trifft gar nicht das, was es meint, dein Kreuz aufzunehmen. Denn das kann auch der Weg des geringsten Widerstands sein. Auf diese Art kannst du der eigentlichen Herausforderung ausweichen, anstatt sie anzugehen und zu bearbeiten. Weil dir etwas zu schwierig oder zu spannungsvoll wird, weichst du der Auseinandersetzung, der Klärung oder dem persönlichen Entwicklungsschritt aus. Und die anderen möchte ich fragen, was wiegt für dich mehr? In der Abhängigkeit von Jesus zu bleiben oder dass du dich mit deinem Anliegen durchsetzt? Was wiegt für dich mehr? In der Abhängigkeit von Jesus zu bleiben oder dass sich dein Anliegen durchsetzt? Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Nachfolge heißt Leben finden und verlieren um Jesu Willen. Menschen, die in Hungersnöten oder Katastrophengebieten Hilfe leisten, die nehmen ja persönliche Nachteile in Kauf, tatsächliche Risiken, Entbehrungen. Und sie tun das, weil die Freude, die sie in den Menschen durch ihren gemeinnützigen Einsatz sehen und der Fortschritt, der sich dann hoffentlich auch lange Sicht einstellt, weil das ihre Nachteile aufwiegt. Das macht den Verzicht, den sie leisten, nicht geringer, nicht kleiner. Das macht das Risiko, das sie auf sich nehmen, nicht ungefährlicher. Aber sie erleben offensichtlich, das ist genau mein Leben. Das ist die Aufgabe, die mich erfüllt. Mehr als jede Bequemlichkeit oder Sicherheit, die ich stattdessen haben könnte. Ich habe meinen Lebensinhalt gefunden. Finden, im Sinne von herausfinden, etwas entdecken, einen Schatz heben, den Wert eines Geschenks bewahren. Ein Geschenk verliere ich, wenn ich es mit Gewalt festhalten will, als ob ich mich selber erfunden hätte und mein Leben und meinen Lebensinhalt, sodass ich versuche, so viel aus dem Leben rauszuschlagen, wie nur irgend möglich ist, ohne Verzicht, ohne Einschränkung. Es ging nur darum, zu genießen oder höher, schneller, weiter zu sein als die anderen. Bei der Art und Weise fehlt mir aber die Gelassenheit, mein Leben wirklich zu finden, es mir zufallen zu lassen. Denn dann muss ich es ja schon immer haben und festhalten, womöglich krampfhaft. Finden bedeutet aber auch loslassen. Ich bin entspannt und gleichzeitig gespannt, was Gott mir zeigt, sodass ich auf diese Weise mein Leben finde, entdecke. Es geht mir plötzlich auf, was das Wertvolle in meinem Leben ist. Ganz ohne mich mit anderen zu vergleichen, ganz ohne angestrengtes Überlegen oder Bewerten. Stattdessen ist es ein Eindruck, der sich auf dem Weg einstellt, während ich Jesus nachgehe. Anstatt es so zu machen wie andere, mich abzustrampeln, um es so zu können wie andere, finde ich unterwegs heraus, womit ich andere und mich selbst beschenken kann. Weil Gott mich mit etwas Bestimmtem begabt hat und weil Vertrauen zu Menschen und von diesen zu mir gewachsen ist, merke ich plötzlich, da gelingt Leben, da gelingen Beziehungen, da finde ich Zufriedenheit, ohne sie gesucht zu haben. Ich erlebe, ja, das ist es, gelungenes Leben. Vielleicht nicht auf der Überholspur, aber dafür in einer guten Verbundenheit mit anderen, statt losgelöst. Losgelöst von anderen gelingt Leben nicht. Und dem Finden, dem steht das Wort Verlieren gegenüber. Verlieren und sich verleugnen, habe ich gedacht, das liegt doch sehr nah beieinander. Und es fehlt ja auch noch die positive Definition, was das denn jetzt heißt, sich verleugnen. Ich habe ja mehr gesagt, was es nicht heißt. Beides, verlieren und sich verleugnen, klingt doch negativ. Ich möchte versuchen, es positiv zu wenden, ohne die Spitze abzubrechen. Ich verstehe verlieren und sich verleugnen in diesem Zusammenhang hier als vollständig auf Christus ausgerichtet sein. Ich bin vollständig auf Christus ausgerichtet. Das heißt, das lockere und entspannte Finden gelingt nur, wenn ich loslasse, also meine selbst gesteckten Ziele loslasse, mein eigenes Drehbuch liegen lasse, offen bin für Gottes Ziele und mich in sein Drehbuch hineinschreiben lasse. Und das schließt in letzter Konsequenz ein, dass ich bereit bin, mein Leben zu lassen. Dass ich bereit bin, mich zu opfern. Ja. Das ist nicht die einzige Art der Nachfolge, aber diese Zuspitzung in der letzten Konsequenz, die zeigt, Nachfolge hat tatsächlich einen Preis. Erfülltes Leben gibt es nicht umsonst. Was mich beeindruckt, sind Menschen, die einen Eindruck machen, dass sie ein erfülltes Leben haben. Aber ich glaube, es ist auch notwendig, dann auf den Weg zu schauen, den diese Menschen zurückgelegt haben. Das ist einleuchtend für uns bei Sportlern. Sportler, die müssen eisern und diszipliniert trainieren. Vielleicht auf überflüssiges Essen verzichten, sich manchen Genuss verkneifen. Sie dürfen sich nicht gehen lassen. Man könnte ja denken, naja, also das ist ja irgendwie, die haben verloren. Die müssen sich so viel verbieten. Aber auf diesem Weg gelangen sie zu ihrem Ziel. Ich glaube, genauso ist das auch im Glauben. Du musst dich wirklich mit Jesus auf diesen Weg begeben. Das sich verleugnen lernen, es riskieren, um am Ende an dem Ziel eines erfüllten Lebens anzukommen. Was kann das konkret heißen? Einfach nur mal so ein paar Schlaglichter. Ich weiß nicht, wo du dich eintragen kannst, was auf dich zutrifft. Das kann vielleicht bedeuten, dass Jesus dich fragt, bist du bereit, auf Freizeit zu verzichten, um dich in der Gemeinde für andere einzusetzen, ohne dass du automatisch selbst etwas davon hast? Willst du das? Und wenn die Bibel uns zu Gastfreundschaft auffordert, dann verstehe ich das so, dass wir Einwanderern in diesem Land das Gefühl geben, dass sie hier willkommen sind. Das kostet Überwindung. Ich muss mich auf den Fremden, auf die Fremde einlassen, mich für ihre Gewohnheiten interessieren. Vielleicht muss ich mich sogar positiv mit ihrer Religion auseinandersetzen. Will ich das? Oder bist du bereit, auf das ein oder andere zu verzichten, was du dir leisten kannst, und stattdessen regelmäßig einen höheren Betrag zu spenden? Willst du das? Wenn ich daran denke, das nächste Mal in der Nachbarschaft zu bekennen, was Jesus mir bedeutet, und ich befürchten muss, dafür belächelt zu werden, frage ich mich, Pastor hin oder her, will ich das? Ich glaube, bei all diesen Themen gibt es keine goldene Mitte. Es gibt für jeden nur sein eigenes. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Amen.